Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Heute beschäftigen sich die Hundetrainerinnen mit der Beobachtung, wie der Herr, so's geschehe. Also es geht um Ähnlichkeiten zwischen Hund und Halter, äußerlich, aber auch im Innern. Mehr dazu jetzt eingangs von Sabine.
Gleich und gleich gesellt sich gern. Oder Gegensätze ziehen sich an? Das soll das Thema in der heutigen Folge sein. Jeder von euch kennt diese lustigen Fotos. Es gibt etliche Fotografen, die haben sich darauf spezialisiert, Ähnlichkeiten zwischen Hund und Halter fotografisch festzuhalten. Und das ist immer ganz erstaunlich, was dabei rauskommt. Es ist wie bei so alten Ehepaaren. Tatsächlich ähneln sich oftmals Hund und Halter im Außen. Wer sich aber im Außen annähert, der muss ja auch ähnlich denken. Da gibt es so Studien, die quasi bezeugen, dass man sich verändert, wenn man seine Haltung verändert, auch in der Optik. Die Blicke zum Beispiel verändern sich oder die Mundhaltung oder jeder kennt es doch, wenn man einen allerbesten Freund, eine allerbeste Freundin hat, dann übernimmt man Gestiken, dann übernimmt man Mimiken, dann übernimmt man Redewendungen und so ähnlich tatsächlich funktioniert es auch bei unseren Hunden. Doch zuvor möchte ich hier mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Also, tatsächlich ist es so, dass Ähnlichkeiten im zu erwartenden Charakter oft maßgeblich für die Auswahl des zukünftigen Familienmitglieds sind. Unterbewusst sucht man sich womöglich genau die Hunderassen aus, von denen man glaubt, dass die am besten zu einem passen. Auf der anderen Seite dann natürlich resultieren oftmals die Probleme zwischen Mensch und Hund auch durch die falsche Auswahl des Hundes, den man sich ins Haus holt. Auch das kann passieren. Aber tatsächlich ist es so, dass die Hunde sich wirklich zu 70-80% den Menschen anpassen. Äußerlich färbt jetzt die Nähe nicht so ab, also natürlich bis auf Blick und Gestiken, aber psychisch, also es findet oft eine gegenseitige Stimmungsertragung statt und vor allem von Menschen auf den Hund. Das liegt auch daran, dass Menschen und Hunde vollkommene Ähnlichkeiten in der Biologie haben, also in der Neurobiologie und Neuropsychologie. Das Nervensystem, die haben genauso ein zentrales Nervensystem wie wir, wo das Gehirn und das Rückenmark beinhaltet oder ein peripheres Nervensystem, das PNS, das sind die Nerven, die Sinnesorgane, also das versorgt die Gehirnregionen mit Informationen, die dort ausgewertet werden, ob man was riecht, was sieht oder was hört oder auch was fühlt. Das periphere Nervensystem hat einen zuleitenden Bereich, das ist der Transport von sensorischen Informationen und einen ableitenden, also das übermittelt dann Impulse vom zentralen Nervensystem an Muskeln und Drüsen. Das ist zum Beispiel so, wenn jetzt ein Hund durch die Gegend mäandert und es kommt ihm ein schöner Geruch in die Nase von einem Reh oder einem Hasen, dann wird das periphere Nervensystem quasi, wird die Gehirnregion informiert, dass da ein Hase ist oder ein jagdbares Tier. Und der ableitende Bereich, der versorgt dann natürlich den ganzen Körper mit Impulsen. Der Muskeltonus steigert sich und so weiter, dass die Jagd erfolgreich ist. Ja, wer kennt's nicht? Man läuft am Biergarten vorbei, es riecht nach gutem Braten, man läuft an der Dönerbude vorbei und plötzlich passiert irgendwas. Es läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Also man kann das ungefähr so vergleichen. Dann das vegetative Nervensystem. Das unterscheidet sich ja mit dem sympathischen Nervensystem, den Sympathikus und dem Parasympathikus. Da müssen wir nicht in die Tiefe gehen, aber nur mal am Rande. Der Sympathikus, der ist dafür zuständig, dass Energie mobilisiert wird, dass die Körperfunktionen, die in Notsituationen zum Tragen kommen, mobilisiert werden. Herzfrequenz, Blutdruck, die Verdauung wird herabgesetzt, die Atemfrequenz wird erhöht. Also es regt die Sekretion von Adrenalin an, das heißt, es macht die Handlungsfähigkeit, der Blutzuckerspiegel wird erhöht, das braucht man auch, damit man ins Handeln kommt. Und der Parasympathikus, der schiebt dann die Flucht- und Abwehrreaktion an und der wirkt dann dem Sympathikus entgegen, damit der Körper wieder im Gleichgewicht ist, weil sonst das System kollabiert. Also wenn man zum Beispiel mehr über den Sympathikus reagiert, da ist man anfälliger für gefühlsbetonte Reaktivitäten oder anfälliger für biologischen Stress oder man neigt dann eher dazu, Verhaltensprobleme zu entwickeln. Während man eher über den Parasympathikus reagiert, ist man ruhiger und anpassungsfähiger. Und das gilt bei Mensch und bei Hund. Das Gehirn ist auch ganz genauso. Auch die Hunde haben ein Vorderhirn wie wir. Das besteht aus dem limbischen System und der Großhirnrinde. Weiter muss man da gar nicht eintauchen im Mittelhirn und im Hinterhirn. Und die bilden zusammen den Hirnstamm. Und der steuert quasi die grundlegenden Lebensfunktionen, Herz-Kreislauf-Systeme und Atemaktivität. Weiter möchte ich da gar nicht reingehen, sonst wird das Ganze wirklich zu tief. Aber wenn wir jetzt weiterschauen, worin sind uns Hunde noch sehr ähnlich im Rahmen des engen Zusammenlebens über viele Jahrtausende? Tatsächlich bilden Hunde die ähnlichen Krankheiten und Zivilisationskrankheiten aus wie wir Menschen. Dazu gehören Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Krebs, Rheuma, Arthrose, Lebererkrankungen, Schilddrüsenunterfunktion, Fettleibigkeit, Adipositas, ADHS, tatsächlich Stress oder Burnout mit all seinen Folgen, Allergien, Bauchspeicheldrüsenprobleme und so weiter und so weiter. Und was da erstaunlich ist, wenn Hunde sowas ausgebildet haben, ist immer der Züchter, der Vorbesitzer, die Rasse oder sonst irgendwer dran schuld. Und wir wollen heute eruieren, ob das wirklich so ist. Also das soll auch ein Teil der heutigen Folge sein. Jetzt möchte ich mal über die Stimmungsübertragung ein bisschen unter die Lupe nehmen. Da gibt es so Studien tatsächlich, und es ist sehr, sehr spannend, dass Hunde und Menschen zum Beispiel eine ähnliche physiologische Reaktion auf ein weinendes menschliches Baby zeigen. Also der Anstieg im Speichelcortisol ist ähnlich bei Mensch und Hund, wenn sie ein Baby weinen hören. Und die Hunde zeigen dann auch so eine einzigartige Verhaltenskombination aus Wachsamkeit und Submission, wenn sie das Weinen hören. Wenn sie stattdessen ein Brabbeln hören, so ein Blablabla von einem Baby oder weißes Rauschen von einem Computer, gleich dann zeigen sie gar nichts. Ne? Also die physiologische als auch die Verhaltensreaktionen, die deuten tatsächlich auf Stimmungsübertragungen hin. Das liegt auch daran, dass die Hunde die Menschen uns ganz genau beobachten, also im Grunde eigentlich viel genauer als wir sie. Und Hunde lernen in Bildern. Und dazu gehört auch die menschliche Körpersprache. Die entscheiden zum Beispiel zwischen offener und blockierender Sprache. Deswegen kommt oft mal die Aussage, der weiß ganz genau, dass er das nicht darf. Wer hat das noch nicht gehört? Oder von irgendjemandem, wenn der Hund irgendwas in Anführungsstrichen angestellt hat, was er nicht tun soll, womöglich reagiert er auf unsere Körpersprache und auf unsere Mimik. Also blockierende Körpersprache geht ja oft mit schlechter Stimmung einher und Hunde verknüpfen das sehr, sehr schnell. Die Menschen können nämlich nicht ohne den Körper kommunizieren. Also beim seinen Menschen spielt der Geruch sogar eine große Rolle bei den Hunden. Es werden Veränderungen im Hormonspiegel wahrgenommen. Hunde können sogar Krebszellen erriechen, bei seinen Menschen. Alles andere müsste man trainieren, das können die auch. Oder in der Stimmung, also die leiten durch den Geruch die Stimmung ab. Das lässt uns zum Punkt kommen, über den wir später gerne noch diskutieren, alle zusammen. Die Gedankenhygiene und das Überprüfen der eigenen Stimmungslage wäre dann wichtig. Dann habe ich noch einen weiteren Punkt, über den viel erzählt wird. Das sind diese Spiegelneuronen. Also Spiegelneuronen sind Nervenzellen, die im Gehirn von Primaten, da gehören wir auch dazu, beim Betrachten eines Vorgangs das gleiche Aktivitätsmuster zeigen. Also zum Beispiel beim Gähnen oder beim Beißen in eine Zitrone. Also man muss nur jemanden angucken, der herzhaft in eine Zitrone beißt und wieder das Gesicht verzieht, sofort macht man mit. Ne? Oder Geräusche, die durch frühes Lernen mit einer Handlung verknüpft werden, verursachen bei einem Spiegelneuron dasselbe Aktivitätsmuster wie eine entsprechende tatsächliche Handlung. Neuere verhaltensbiologische und neurologische Untersuchungen beweisen, dass es auch beim Hund Spiegelneuronen gibt. Also, wir Hundehalter wissen das ja schon längst. Die ersten Neuronen dieser Art wurden übrigens im prämotorischen Kortex von einem Affen entdeckt. Also die haben nicht nur gefeuert, wenn das Tier selber nach Objekten gegriffen hat, sondern auch, wenn es dabei zugesehen hat. Na, und mittlerweile ist die Existenz auch bei Menschen nachgewiesen. Bei Hunden ist es tatsächlich dann eher so, dass das auf den eigenen Menschen wirkt. Also Hunde zum Beispiel, die lassen sich mehr vom Gähnen ihres Menschen anstecken als von fremden Menschen. Das ist ja auch wieder sehr, sehr spannend. Na, also bei den Hunden spielt diese soziale Komponente eine sehr viel größere Rolle bei diesen Sachen. Also es gibt einen Zusammenhang mit der emotionalen Nähe. Na? Es funktioniert übrigens auch andersrum. Das weiß jeder, wenn unserem Hund es gut geht, dann sind wir es auch. Und positive Gefühle zusammen mit dem Partner, und dabei ist es vollkommen egal, ob das ein Hund ist oder ein Mensch, führen zur Oxytocin-Ausschüttung, also das Bindungshormon im Gehirn. Und je mehr so Spiegelzellen im Gehirn vorhanden sind, desto größer ist die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. Sowas kann in den sensiblen Phasen unterstützt werden beim Hund. Also die Bindung, die man erfährt in den sensiblen Phasen, die sorgen auch dafür, dass sich die Empathiefähigkeit und die Spiegelzellen vermehren. Müssen wir mal schauen, was das Ganze in der Praxis bedeutet. Die Übertragung von Handlungen und Emotionen zum Beispiel, die sind entscheidend für den Umgang und für das gemeinsame Erleben zwischen Mensch und Hund. So kann eine physische oder psychische Veränderung am Halter auch eine Veränderung im Hund verursachen, egal ob das positiv oder negativ gemeint ist. Als Beispiel, ich bin mal nach einem schweren Bänderriss sehr lange an Krücken gegangen und das war für meinen Hund Jasko, das war ganz grauslich, weil der hat vollkommen gemerkt, dass ich nimmer so für mich sorgen und so für mich einstehen kann, wie ich das sonst tue. Und der hat wirklich immer gemeint, er müsste mich patrouillieren. Der war richtig im Stress, weil er gemerkt hat, ich bin immer so leistungsfähig und er hat versucht, auf mich aufzupassen. Na, solche Dinge. Der hat das sofort gemerkt, die bewegt sich komisch, mit der stimmt was nicht, ich muss aufpassen. Was ist das Wichtigste, was wir als Menschen haben, um Stimmung zu machen? Wie das Wort schon sagt, das ist unsere Stimme. Also, wenn ich jetzt falsch atme zum Beispiel, dann kriege ich eine andere Stimmlage. Oder wenn ich gepresst atme oder wenn ich die Luft anhalte, dann wird meine Stimme flach und tatsächlich bewirkt so eine flache Stimme Verunsicherung bei unserem Hund. Das dürfen wir nicht vergessen. Zum Beispiel, wenn ich stabil auf dem Boden stehe und gerade stehe, dann verbessert sich auch meine Stimmlage. Und diese Standhaftigkeit tatsächlich, wenn man Standhaftigkeit übt, dann verändert sich die Stimme. Und der Hund nimmt uns auch als gesetzter und als befähigter wahr. Wenn wir mit ruhiger, normaler Stimme sprechen, dann wirken wir authentisch und vermitteln Ruhe. Und wenn man mit einer hohen Stimmlage spricht, ja, früher hat man mal gesagt, es vermittelt Leichtigkeit, aber da ist die Grenze zwischen quieksig, also Querstrich Unsicherheit, ziemlich dünn. Na, man hat ja früher mal gesagt, lob dein Hund mit hoher, freundlicher Stimme. Und ganz, ganz viele haben da gekünsteltes Gequietsche draus gemacht. Und damit macht man eigentlich das Gegenteil. Also so tonale, harmonische Lautäußerung bescheinigen einem psychische Stabilität. Und so atonale, also so unharmonisch und geräuschvolle Lautäußerung lassen eher Unsicherheit erkennen. Das ist ganz, ganz wichtig im Umgang mit dem Hund. Und die Akustik unterstützt auch immer die nonverbale Körpersprache, die vorneweg gesendet wurde. Also die Stimme, die Mimik und die Körperhaltung, die müssen übereinstimmen, sonst verstehen uns die Hunde nicht mehr, sonst können die das nicht mehr lesen. Mir fällt jetzt auch gar kein Beispiel ein, aber dafür haben wir ja nachher die Kolleginnen, die da bestimmt was wissen dazu. Das waren jetzt mal so die grundlegenden Sachen, die erforscht wurden, über die man gesprochen hat. Und es geht dann noch viel, viel weiter. Es geht ja bis in die Psyche. Das ist ja auch ein Spiegel, wie es mir geht. Und darüber, das ist so ein spannendes Thema, da möchte ich ganz, ganz gern gleich mit den Kolleginnen das Diskutieren anfangen, weil gerade in der heutigen Zeit geht ja das Hundetraining einen ganz großen Schritt weiter. Also wenn man in die Verhaltenstherapie von Hunden geht, da werden selbstverständlich all diese Sachen abgeklopft und abgefragt, wie die Beziehung ist, oder der Hundehalter wird auch beobachtet, wie er sich gibt, damit es da nicht zu Kommunikationsproblemen kommt. Aber wenn ein Hundehalter in psychischer Schräglage sich befindet, dann hat es durchaus auch Auswirkungen auf unseren Hund. Und da möchte jetzt die Eva was dazu sagen.
Ja, genau, wie der Herr so ist. Gscher. Letztendlich, mir fällt es mal auf, man sieht wirklich oft, wobei mal die Frage ist, wie der Herr so ist, gscher. Wer fängt an? Also ich glaube, in der Regel fängt der Hund leicht an, was zu machen, dann wird der Herr wieder der Hund und dann potenziert sich's hoch. Ich sehe eigentlich immer aggressiven Hund mit aggressiven Menschen, fröhlicher Hund mit fröhlichen Menschen, lustiger Hund mit lustigen Menschen. Also man ergänzt sich gegenseitig, man pusht sich gegenseitig, wie du eben sagtest, Sabine, wie in einer guten Freundschaft auch. Nicht eine Freundin ahmt die andere ununterbrochen nach, sondern man wächst miteinander und formt so den gemeinsamen Charakter und damit nähert man sich ja automatisch auch einander an. Und das ist ja letztendlich auch dieses Lernen durch Nachahmen. Ich hatte ja bis dato 11 Hunde, alles Tierschutz- bzw. Second-, Third-Hand-, Fourth-Hand-Hunde. Aber ich habe mir neulich auch schon gedacht, ist schon komisch. Bei so vielen Hunden, alle waren irgendwie gleich. Egal, was für eine schlimme Vergangenheit sie hatten, summa summarum waren alle gleich. Und dann kam ich das erste Mal selber drauf. Ja, mutmaßlich, weil ich halt so bin, wie ich bin. Und da Hunde ja nur uns als einziges Vorbild haben, passen sie sich mir und meiner Person an. Ich bin halt jemand, der immer gut gelaunt ist, der immer lustig ist, der immer alles so nimmt, wie es kommt und der extrem begeisterungsfähig ist. Und es fiel mir schon immer auf, dass all meine Hunde das total toll finden, was ich total finde. Und das sind Sachen, die teilweise für andere Hunde ein Albtraum sind. Gerade haben wir noch drüber geredet. Meine Hunde lieben Städteurlaube. Je mehr Menschen um sie rum sind und je mehr Action es ist, desto begeisterter sind sie und lachen und sagen, das ist so toll. Wahrscheinlich, weil ich halt sehr einsam lebe und mich das manchmal selber ein bisschen langweilt und ich mich dann freue, wenn ich unter Menschen komme und es so genieße. Und genauso geht es meinen Hunden. Meine wöchentlichen Eisdielen-Exzesse haben mich immer so begeistert, dass ich mich so drauf gefreut habe, dass alle meine Hunde inklusive meiner einst damals sehr, sehr bissigen Schäferhündin, die frisch von der Kette im Flieger Griechenland zu mir kam, nach ein paar Tagen von mir zwangsweise in die Eisdiele mitgeschleppt wurde und die sich da total entspannt hat und hat gesagt, hier ist ein Ort, der ist schön, den kann ich genießen. Und das fand ich total interessant, weil eigentlich ist es ja echt ein No-Go, einen frischen, schwer traumatisierten Hund so sowas mitzunehmen und eigentlich auch totaler Egoismus von mir. Aber irgendwie hat es diesen Schäferhund so getriggert, dass ihr das so gefallen hat. Und alles, was ich mit meinen Hunden mache, und ich schleppe die wirklich überall hin, weil ich weiß, denen gefällt tatsächlich alles, was mir gefällt. Es ist ein Miteinanderwachsen und das finde ich so unfassbar spannend. Und gerade den Fall aggressiver Hund bringt den Menschen dazu, aggressiv zu werden, anstatt dass er ihm genau das Gegenteil vorlebt. Und dann entsteht wieder dieses Miteinanderwachsen. Und ich finde persönlich bei all den vielen Tieren, die ich bis jetzt hatte, das ist so eine Bereicherung für einen selber, nicht nur für das Tier. Und für mich ist jeder Hund der beste Psychotherapeut, weil er gleichzeitig der beste Spiegel ist. Ute, was meinst du dazu?
Ja, das stimmt, Eva. Hunde sind definitiv unsere Spiegel. Das ist ja auch so ein Punkt. Also, das stimmt, was du sagst, Sabine, ne? Dass die Menschen und Hunde gleichen sich an. Einer fängt an mit irgendeinem Verhalten, sage ich jetzt mal einfach so ganz pauschal, und der andere macht es nach. Und das kann sowohl vom Hund ausgehen als auch von den Menschen. Wobei du natürlich recht hast, weil du, wie du gesagt hast, Sabine, vor allen Dingen wir sind die Initiatoren, weil wir natürlich das meiste bestimmen. Ich habe, während du deine Einleitung gemacht hast, habe ich so ein bisschen überlegt mit den Hunden, die ich bisher hatte. Ich hatte ja, bis auf die zwei Krummverländer, hatte ich ja immer ganz unterschiedliche Hunde. Geht zwar bei mir auch immer so ein bisschen in dieses Hütehunde, Herdenschutzhunde und so, also vom Hundetyp her schon, aber trotzdem unterschiedliche Hunde. Und die hatten schon irgendwie, obwohl sie so unterschiedlich waren, schon gleiche Eigenschaften, gleiche Verhaltensweisen. Also zum Beispiel, wenn wir Indianer anschauen, die ein Herdenschutzhund ist, dann stellen wir ganz oft fest, dass die ganz viel Ähnlichkeit hat mit meiner ersten Hündin, Bernhardiner Mischling. Aber jetzt weniger, dass man sagt, na ja, ist halt so typisch Herdenschutzhund, sondern so auch, wie sie auf uns eingeht, wie sie auf uns zugeht. Also so, ich denke, das hat einfach was damit zu tun, dass wir immer schon sehr empathisch mit unseren Hunden umgegangen sind und dass die dadurch auch dann viel zurückgeben. Aber jetzt wollte ich noch auf was anderes eingehen, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus euren Kundenbegegnungen. Manchmal schlagen Leute bei mir auf, die ich nicht verstehe. Also die sprechen die gleiche Sprache wie ich. Ich verstehe mittlerweile ja das Brandenburgische und Uckermärkische ganz gut. Und nachdem ich mir das Bayerische bis auf den Akzent mit im Umgang mit meinen Kunden ziemlich abgewöhnt habe, verstehen die mich auch gut. Also rein sprachlich ist es kein Problem. Aber ich verstehe nicht wirklich, was die wollen, weil die eine so grauenhafte, schlechte Körpersprache haben. Also so für mich so unverständlich, wo ich mir auch denke, die Hunde können das eigentlich gar nicht verstehen und die wissen genau, was die Leute meinen. Das ist unglaublich. Also das ist so extremes Beispiel. Hund, komm her und der Mensch geht zu ihm hin. Das ist ja eigentlich die beste Methode, wie du einen Hund wegdrücken kannst. Und trotzdem gibt es Hunde, die sagen, ich weiß, dass du jetzt willst, dass ich herkomme und ich komme und es funktioniert. Also nicht mit Druck, nicht mit Gewalt, nicht mit Hau drauf, sondern ganz freundlich. Wo ich mir denke, Wahnsinn, also wie unglaublich anpassungsfähig die Hunde sind. Ich denke mir, der Mensch, der redet jetzt hier nur Quatsch auf Deutsch und der Hund versteht ihn. Der versteht ihn einfach, weil die uns so gut beobachten, dass die auch auf ganz merkwürdige Anweisungen und Aussagen von uns, die völlig widersprüchlich sind mit dem, was wir ihnen zeigen, trotzdem klarkommen. Und das finde ich, also, das finde ich unbeschreiblich, oder Sabine?
Absolut. Das ist ja wirklich signifikant im Zusammenleben. Ich glaube, ich möchte mal so weit gehen, dass die Hunde uns womöglich sogar besser kennen und verstehen als unsere Partner, mit denen wir zusammen wohnen, oftmal, weil die einfach den ganzen Tag viel genauer beobachten. Aber jetzt mal so, um diese tiefe Stimmungsübertragung oder was du gesagt hast, Eva, mit bin ich aggressiv, habe ich womöglich einen aggressiven Hund oder der schaukelt sich dann hoch. Das unterschreibe ich fünfmal. Wenn man so guckt, man hat ja immer so einen Hund und mit dem Hund lebt man zusammen und mit dem wurschtelt man sich zurecht. Und irgendwann mal kommt man an den Punkt und denkt sich, so einen Hund kriege ich nie wieder, weil der macht das und das und das und das ist so, so speziell. Und dann hat man den nächsten und den nächsten und den nächsten und dann stellt man fest, doch, ich habe immer wieder so einen Hund gekriegt. Weil jeder hat da seine, einfach womöglich, weil ich ja noch der gleiche Mensch bin. Natürlich verändert man sich auch selber im Lauf der Jahre und demzufolge werden die Hunde wohl das eine oder andere anders zeigen. Aber es sind immer wieder Hunde, wo man sagt, so einen kriege ich ganz bestimmt nie wieder. Ich darf nie wieder einen Hund haben, weil so einen kriege ich nimmer. Man hat die. Wenn ich jetzt mal weiter von der tiefen Stimmung, von der Emotion hergehe und von der Psyche, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt bei Aggression oder Hundebegegnung, dass der Jasko irgendwann mal angefangen hat, draußen Menschen anzubellen. Und ich ja vollkommen erstaunt war, querstrich entsetzt, weil warum? Irgendwie. Und ich hatte ja damals so eine Phase, ich musste mehr arbeiten. Ich war da kurz getrennt und habe nicht gewusst, na, da hat mehr Sorgen natürlich irgendwie, dann ist man angespannter, man hat viel mehr zu tun und dann hockt man ja manchmal abends daheim und denkt so, und wehe, mich ruft heute noch irgendeiner an, ich habe so die Schnauze voll, ich will heute nichts mehr sehen, ich will keinen mehr hören, ich will nichts mehr sprechen müssen, lasst mich bloß alle in Ruhe. Und wenn ich mit so einer Stimmung mit dem Hund rausgehe, dann hält er sie mir fern. Das hat erstmal wirklich bei mir gedauert, bis das angekommen ist, bis ich gemerkt habe, dass ja ich der Urheber dieses Verhaltens bin, zum Beispiel. Oder dieses Gefühl, wenn ich ihm jetzt den Yoshi angucke, das ist ja auch ein Second, Third-Hand-Hund, der hat ja große Probleme gehabt. Also der war ja schon so, da kannte er mich noch gar nicht. Also es wäre dann ein wenig ungut zu behaupten, ja, okay, ich habe ein wenig ein Problem mit dem und dem und deswegen ist der Hund so, ich habe den ja so gekriegt. Und na, selbstverständlich der seitdem sein Verhalten umgekehrt in mir was erzeugt. Also das heißt, ich wurde ihm etwas ähnlicher, indem ich mit dem Stress nicht mehr, indem ich gestresst war. Ich konnte nicht mehr so gut runter stressen. Ich sage immer, ich bin die Große und ich kann mich ja dann menschlicherweise mit dem Verstand runterregulieren. Und in dem Maße hat sich das auch verbessert. Also wenn alles geklärt ist, wenn alle Umstände geklärt sind, wenn alle Krankheiten oder Schmerzen oder Ernährungsthemen abgeschaltet sind, wenn das alles fein ist, dann kommt mir an die Essenz, dann kommt mir an das normale Hundeverhalten, wenn das drumherum passt, wenn ich eine halbwegs stressfreie Umgebung habe. Und ich habe tatsächlich festgestellt, gestern erst wieder, dass der Yoshi so ein bisschen was von mir hat. Und zwar in der Hinsicht, weil ich bin so, er ist auch so, okay, ist kacke jetzt, aber es wird schon wieder gut. Das schaffen wir. Ich bin so ein typischer, das ist jetzt zwar alles Mist, aber das ist jetzt so, ich kann es nicht ändern und das schaffen wir. Und irgendwie ist dieser Hund ganz genauso. Da musste ich dann fast schon lachen, weil es ist tatsächlich so. Und ich denke, da gibt es noch ganz, ganz viel andere Beispiele, wo man merkt, dass der Hund sich so an unserem Wesen orientiert. Werde ich sagen, oder Ute?
Auf alle Fälle, Sabine. Die orientieren uns sich sehr an unserem Wesen. Also, wenn ich mir zum Beispiel so überlege, die Gemeinsamkeiten von unseren Hunden. Also, ich bin ja, was viele Leute gar nicht wissen und auch nicht vermuten bei mir, aber es ist tatsächlich so. Ich bin ja so ein bisschen Eigenbrötlerin und tendiere so ein bisschen zum Einsiedlertum und habe Gott sei Dank da auch den richtigen Mann dazu und den richtigen Wohnort. Und ich finde es schon auch mal schön, unter Leute zu gehen, aber ich finde es auch dann schön, wenn ich wieder allein bin. Also mir geht es nicht so wie dir, Eva, dass es mir dann langweilig ist, sondern was ich verstehen kann, ja, ich denke mir oft komisch, also hier auf meiner Insel im Wald, überhaupt kein Problem, wenn ich da tagelang niemanden sehe und treffe. Und ich habe immer die Hunde, für die das auch passt. Weil ich glaube schon, dass es Hunde gibt, die gerne Gesellschaft haben, also die da mehr Wert drauf legen. Also Indiana ist ja da so unglaublich anpassungsfähig, die findet beides gut. Also die sagt, ja, nett, wenn Leute da sind, ist aber auch gut, wenn die wieder gehen. Und wenn wir alleine sind, ist auch gut. Aber der Maxl zum Beispiel, der braucht eigentlich nicht so viele Leute. Und ich beneide den manchmal ein bisschen, wenn wir Feiern haben. Und das sieht man dann einfach, dass er mein Hund ist, weil er geht dann irgendwann mal raus ins Wohnzimmer und legt sich da in sein Körbchen oder auf die Couch und sagt so, feiert ihr da mal allein in der Küche weiter, ich will jetzt meine Ruhe haben. Und ich beneide ihn dann ein bisschen, dass er das kann, weil ich als Gastgeberin kann das nicht. Ich muss da bleiben. Und es gibt immer irgendeinen, der dann rausgeht und dem armen Maxl beistehen will. Und das erinnert mich dann immer so an mich, wenn ich, wie wir am Anfang hierher gezogen sind, und mein Mann war mal nicht da, der war mal eine Zeit lang in dem Verein, wo er mit unserer Hündin, unserer damaligen Agility gemacht hat. Und dann haben mich alle möglichen Nachbarn besucht. Ah, oh, das war total nett gemeint, ja, aber scheiß drauf. Ich war viel lieber allein. Und so geht's Maxl auch. Also ich habe da schon den richtigen Hund, ja. Und das ist schon spannend, wenn man sich sowas mal überlegt, weil das ist, ich glaube, man nimmt es oft als so selbstverständlich hin. Und es ist nicht nur, glaube ich, dass man sich den richtigen Hund ausgesucht hat. Das ist also ein wichtiger Punkt, sondern es ist der andere Punkt halt, dass die Hunde sich auch sehr auf uns einlassen. Aber trotzdem ist das Entscheidende, glaube ich, dass man den Hund kriegt, der auch wirklich zu meinem Leben passt. Oder Eva, wie siehst du das?
Ja, natürlich, bloß kann man sich's nicht aussuchen, gerade wenn man immer nur Tierschutzhunde hatte. Ich gehe ja nur noch Optik, aber wahrscheinlich genau aufgrund der Optik triggert mich irgendwas, wo ich sage, genau die muss es sein, exakt die. Nein, und die andere sieht vielleicht genauso aus, aber der Blick, nee, der gefällt mir nicht. Also ich habe da schon ein Beuteschema, das sehr präzise ist. Aber was mir noch einfällt, oft wenn ich Kunden habe und wir gehen spazieren, dann zeigt der Hund überhaupt nicht dieses Verhalten, das mir beschrieben wird. Und es passiert so oft. Und die Kunden sagen immer, das ist schon komisch. Jetzt, wo du dabei bist, zeigt es nicht. Das muss der Vorführeffekt sein. Sage ich auch mal, nein, das ist nicht der Vorführeffekt. Das ist, weil ich dich die ganze Zeit schon so briefe, dass, obwohl du es gar nicht merkst, dass du bei dir bleibst, dass du nicht dauernd nur, aber hier macht er das und mein Gott, jetzt macht er das, sondern diese Entspannung, die ich eigentlich in meinem Unterricht den Kunden die ganze Zeit vermittle, die ja auch unbewusst übernehmen, obwohl sie mutmaßlich noch Panik haben, beispielsweise, weil jetzt gleich eine Hundebegegnung kommt oder sonst irgendeine Begebenheit, die normalerweise den Hund zum Ausrasten bringt. Und per se, allgemein Tipp an meine Kunden ist oft, stell dir vor, du hast ein Eierlikörchen getrunken oder ein Glas Rotwein. Ein Glas Rotwein macht nicht betrunken. Ein Glas Rotwein vermittelt dieses Gefühl, ah, Urlaub, Entspannung, Meer. Und genau dieses Gefühl versuchen zu spüren in Momenten, wo du mit deinem Hund rausgehst, wo du auch weißt, jetzt könnte dieses oder jenes passieren. Aber denk doch einfach, es ist nur eine Hundebegegnung. Dein Hund wird jetzt vielleicht dieses Verhalten gleich zeigen. Aber es kann auch sein, dass es nicht macht. Und selbst wenn er es macht, es ist kein Weltuntergang. Dann bellt er halt kurz, ist ganz kurz wütend und dann ist die Situation auch schon wieder vorbei. Ihr macht eine Party, schaut dem blöden Hund hinterher, streckt ihm nochmal die Zunge raus, feiert euch für eure Coolheit, macht Gimme Five und freut euch des Lebens. Oder Sabine, was meinst du dazu?
Absolut. Das ist so, was mir dabei jetzt eingefallen ist bei dem, was du erzählst mit dem, mit deinem Rotweinchen. Also nicht nachmachen, liebe Kinder. Es geht um das Gefühl, nicht darum, dass man trinkt und dass man das. Nee, ich habe früher zum Beispiel auf Seminaren, wenn wir die gut gehalten haben, da ist man dann sowieso in so einer ganz anderen Stimmung, wenn man da mit Menschen zusammen an einer Sache feilt, die einem am Herzen liegt und dann eine Erleichterung spürt. Wenn man dann so eine Erleichterung spürt in dem, was man tut, oder wenn einem geholfen werden kann, oder wenn man auch nur verstanden wird für das, was man tut, das macht ja was im Körper. Das gibt ja ein ganz, ganz gutes Gefühl in dem Moment. Und ich habe früher auf meinen Seminaren, habe ich immer Knöpfe verteilt, ganz normale Knöpfe. Ich hatte da so ein großes Glas mit roten, grünen, gelben, blauen, bunten Knöpfen und habe am Ende von dem Seminar immer diese Knöpfe rumgehen lassen und alle so, hä, was macht sie jetzt wieder, die Wöhnen? Aber ich habe den Menschen, ihre Emotion, die sie hatten, von diesem Seminar in diesen Knopf hinein denken lassen. Also gesagt, so, jetzt stellt euch nochmal vor, was war das schönste Erlebnis jetzt an diesem Seminar? Nehmt euren Knopf in die Hand und ankert es da drin. Also das ist wie ein Anker. Und ich hatte dann tatsächlich KundInnen in dem Fall, die haben sich den Knopf zum Beispiel an ein Armband gemacht oder an ein Halsband oder an den Leckerli-Beutel hingenäht. Und immer wenn die in einer komischen Situation waren, den Knopf schnell angefasst und dann war das Gefühl wieder da. Und dann kam man plötzlich auch durch die Situation durch. Und es ist ja dann schon wirklich ein ganz signifikant massives Zeichen und ein ganz signifikant massiver Beweis dafür, dass die Hunde ja wirklich nicht nur ins Gesicht schauen, sondern auch dahinter und noch ein wenig weiter runter ins Herz. Also die kriegen ja diese Emotion tatsächlich unmittelbar mit. Und was ich in dem Zusammenhang so spannend finde, Ude, weil du von deinen Kunden ja dann auch erzählt hast, ich stelle ganz oft fest, dass manche Hunde so ein, die Menschen gesunden lassen eigentlich. Also die Menschen, die es merken, die Menschen, die merken, weil die kommen eigentlich nicht mit dem Hundeproblem und sind dann so aufgeregt und sind so auf 180 und es spiegelt ja denen ihr ganzes Leben wieder irgendwie und die begreifen dann recht bald, dass man eigentlich selber keine guten Entscheidungen trifft, wenn man nicht zur Ruhe gekommen ist. Also, und die schaffen es dann aber für den Hund, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und ihr Verhalten anzupassen oder etwas in ihrem Leben zu verändern, was sie ohne die Hilfe vom Hund nie geschafft hätten. Für sich selber. Für sich selber hätten es die Menschen nie geschafft, aber für den Hund schaffen sie es dann plötzlich einfach, weil die Liebe so groß ist. Und es sind oft mal ganz kleine Dinge, die man verändern muss im Leben. So nach dem Motto, ah, komm, ich, nee, das mache ich nicht, ich lasse mich nicht hetzen nach Feierabend, wenn irgendwas blöd war, dann renne ich nicht gleich mit dem Hund los in einer miesen Stimmung, sondern womöglich ist es gut, wenn ich mich erst mal hinsetze, zu Hause runterfahre, ein Kaffeechen trinke und dann laufe ich halt nicht eine Stunde, dann laufe ich halt nur 40 Minuten, aber diese 40 Minuten sind dann, ach, richtig geil, weil ich nicht so durchgedreht bin. Das merkt man auf dem Hund und die Hundebegegnungen, die mir entgegenkommen, an denen merkt man es dann womöglich auch. Und schon verändert sich ganz viel zum Positiven Und auch man selber, weil man sich selber 20 Minuten Ruhe gönnt. Jetzt trinke ich einen Tee, jetzt komme ich zur Ruhe. Man kriegt den Kopf frei von der Arbeit und das würden manche Menschen oft gar nicht machen. Und irgendwann mal hat man dann einen Burnout oder einen Herzinfarkt oder irgendwas. Und ich denke mir so, diese kleinen Zeiten, und wenn es nur kleine Änderungen sind, die machen so viel aus. Und dank unserer Hunde, sofern man wirklich hinschaut und Zusammenhänge nicht nur erkennt, sondern anerkennt, das ist einmal was, wo man sich gewahr sein muss, dass es so ist, dann geht es auch den Menschen besser. Gell, Nicole?
Ganz genau so ist das, Sabine. Es ist also, wo ich jetzt die ganze Zeit schon euch gehört habe, es ist ja ein unglaublich tiefgehendes Thema. Was mir dazu einfällt, ist also erstmal ein Riesenvorteil, den wir haben, ist, dass wir eben dann auch die Stimmung vom Hund halt beeinflussen können. Also das, was wir genau bei Problemen oder bei verschiedensten Schwierigkeiten ja machen. Wir verändern die Stimmung, wir verändern die Gefühle des Hundes. Das ist ja ein Riesenvorteil, dass wir eben in dieser selben Stimmungslage was verändern können. Das bringt uns ja dann ganz große Vorteile. Und was mir noch dazu für einen Gedanke kam, was nämlich auch ganz wichtig ist, weil ihr das schon gesagt habt, wie wir eben durch die Körpersprache andere Signale senden, durch die Stimme andere Signale senden. Da fiel mir gerade jetzt ein Training ein vom Freitag. Wenn die Menschen das Verhalten des Hundes falsch interpretieren, gehen sie mit diesem Verhalten ganz anders um, als wenn sie zum Beispiel die richtige Idee dazu haben. Also ganz einfach. Kunden kommen zu mir, die haben einen so total netten kleinen Mischlingsrüden und sie sind immer davon ausgegangen, dass wenn dieser Rüde bei Hundebegegnungen, bei Begegnungen mit Fahrrädern nach vorn geht, dass dieser Hund sie beschützen will. Und ich habe mir das am Freitag angeschaut. Wir waren ein Stück unterwegs und es war ziemlich eindeutig zu sehen, dass dieser Hund einfach Angst vor solchen Begegnungen hat. Das heißt, der Hund hat definitiv Angst. Also die Menschen gehen davon aus, der Hund möchte sie beschützen, haben also sozusagen eine falsche Einschätzung, warum der Hund es tut. Und jetzt, wo sie wissen, was da wirklich dahinter steckt, dass der Hund einfach Schutz von ihnen braucht, mehr Sicherheit von ihnen braucht, Lösungsstrategien von ihnen braucht, können sie ganz anders auf diese Stimmung eingehen. Das spielt auch noch eine ganz große Rolle, wenn wir Dinge durch Stimmung verändern wollen.
Das, was du gesagt hast über die Emotion, die dahinter steckt, liebe Nicole, das ist ja auch wieder, das greift ja auch wieder, jetzt beißt sich die Maus wieder in den Schwanz. Wir kommen immer wieder zu dem gleichen Thema. Sind wir wieder bei den Verhaltensauffälligkeiten vom Hund. Wenn man nicht versteht, dass da Emotion dahinter steckt, dann möchte man womöglich nur das Verhalten verändern. Das kann man tun. Man kann ein Verhalten vom Hund verändern, man kann trainieren, dass er manche Dinge tut, man kann trainieren, dass er manche Dinge lässt, aber halt nachhaltiger als ein Verhalten zu erzeugen, ist die Emotion dahinter zu verändern. Und das ist bei uns Menschen ja auch so. Als Beispiel, wenn ich ein Problem habe, was ich nicht lösen kann, dann bleibt das Problem bestehen. Dann muss ich halt meine Einstellung dazu ändern oder meine Stimmung dazu ändern oder die Motivation dahinter ändern. Dann ist das Problem zwar immer noch da, aber ich habe gelernt, anders damit umzugehen, wenn ich jetzt das Problem nicht beseitigen kann. Und womöglich, wenn ich mein Verhalten anpasse, verschwindet das Problem irgendwann mal, weil ich kein Problem mehr damit habe. Und dann merken das die anderen auch. Und ähnlich ist es ja auch mit den Hunden. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der Verhaltensprobleme hat oder der irgendwelche unerwünschten Verhalten, ich mag ja, wie das dieses Wort wieder nicht, unerwünschte Verhaltensweisen zeigt, dann bringt es nicht, wenn ich an dem Verhalten rumdoktoriere. Dann steht immer die Emotion dahinter. Dass aber diese Emotion ganz eng an meine Emotion und an mein Tun geknüpft ist, das muss man wirklich ganz tief erstmal in sich reinlassen. Das muss man verstehen und anerkennen. Abschließend möchte ich sagen, dass man wirklich anerkennen muss, dass unsere Emotionen eng miteinander verknüpft sind, dass unsere Mitlebewesen womöglich von uns selber mehr beeinflusst werden und umgekehrt, als wir das wahrnehmen. Und deswegen sollten wir unseren Hunden und allen anderen immer ein gutes Vorbild sein.
Vielen Dank, liebe Sabine. In der kommenden Folge in 14 Tagen nehmen sich die Trainerinnen das Thema Alles meins, Ressourcenverteidigung vor. Wenn du dich mit Sabine, Ute, Nicole oder Eva in Verbindung setzen möchtest, den Kontakt zu ihnen verlinken wir dir in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt es auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by audionetics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gerne Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden und eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer super. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meine lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.